haben zum Beispiel Reiskörner sortiert, mit die Zellen zu manipulieren. Und genau, das hatte dann, ich glaube, es war in der zweiten Elternzeit, irgendwie Langeweile. So, ich probiere es einfach. Das klappt sowieso nicht. Aber wenn
Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Molla lädt zum Gespräch.
Willkommen zum Mut Talk. Heute begrüße ich ganz herzlich Annika Mehlis. Liebe Annika, die in Deutschland zu Hause ist. Hallo Annika.
Ja, hallo. Ich freue mich ganz doll.
Ich freue mich auch. Wir beide haben uns kennengelernt vor, weiß nicht, 2 Monaten oder so in Linz bei einer Veranstaltung, wo wir uns darauf vorbereitet haben, auf unsere Aufgabe, die Faszination Weltraum in Schulen zu tragen. Und da sind wir zufällig nebeneinander gesessen und du hast mir erzählt, dass du Analogastronautin bist. Und da habe ich natürlich so große Ohren gekriegt, wie jetzt meine Kopfhörer sind. Weil ich das ja super spannend finde. Jetzt nehme ich einmal an, dass wahrscheinlich die meisten Menschen noch nie von Analog-Astronautentum gehört haben. Also das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Magst du uns vielleicht gleich einmal erzählen, was ist denn eine Analog-Astronautin?
Ja, sehr gerne. Also das Witzige ist auch genau, dass als erstes immer gefragt wird, was bedeutet jetzt Analog-Astronautin? Fliegst du dann ins All? Und dann sage ich immer erstmal nein, also ich bin eine Astronautin, die auf der Erde bleibt. Okay, was machst du denn dann und wie funktioniert das? Verdienst du dafür Geld? Ich so, nein, das ist was, was man so frei macht, ehrenamtlich oder wie man das nennen soll. Und dann kommt schon so ein Fragezeichen. Also Analogastronauten sind speziell ausgebildete Experten, die auf der Erde in Analogie zu Missionen im Weltall ja, arbeiten. Und zwar gibt es da ganz verschiedene. Bei uns ist es so, dass wir Mars-Analog-Astronauten sind oder eben Analog-Missionen durchführen. Und das Ziel von der ganzen Sache ist einfach, dass man vorab, bevor man eben eine echte Mission macht im All oder auf dem Mars oder einem anderen Planeten, das Ganze austestet und durchtestet vorher. Und zwar zum einen natürlich die Technik, die ganzen Abläufe. Und dann natürlich aber auch menschliche Faktoren und man führt auch Experimente durch, um einfach zu schauen, zum Beispiel wäre es jetzt blöd, wenn ich auf dem Mars nachher bin und merke, oh, hier hätte ich jetzt vielleicht einen Kreuzschlitzschraubenzieher gebraucht, statt eben einen Sechskantschraubenzieher oder so. Das ist mal ein ganz einfaches Beispiel. Ja, dass man einfach genau merkt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und durch alle Fehler, die man macht und alle Dinge, die passieren, man halt neue Lösungen finden muss und das Ganze so lange optimiert, bis es dann nachher beim Einsatz wirklich reibungslos funktioniert. Denn kann man sich ja vorstellen, wie aufwendig und teuer und gefährlich dann nachher die wirklichen Missionen sein werden. Und da ist natürlich die perfekte Vorbereitung das A und O. Genau. Und ja.
Das heißt, da geht es jetzt nicht um Rollenspiele von irgendwelchen Weltraumfans oder so, sondern um ganz, ganz reale Dinge. Und du hast auch gesagt, ihr seid speziell ausgebildete Experten und Expertinnen. Wer bildet euch denn da aus? Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, für wen quasi du Analogastronautin bist.
Genau. Genau, also ich bin beim österreichischen Weltraumforum Analogastronauten. Das österreichische Weltraumforum sitzt in oder hat seinen Hauptsitz in Innsbruck und heißt österreichisch, weil es eben dort herstammt und gegründet wurde, wobei man sagen muss, es ist mittlerweile ein nicht kleiner Prozentsatz der Mitglieder und der Teilnehmer dort nicht aus Österreich selbst stammen, sondern aus ganz Europa und mittlerweile eben auch aus Israel, weil dort unsere nächste Mission stattfinden wird. Und es ist einfach ein Zusammenschluss von internationalen Experten, Wissenschaftlern, die ja alle ihre Expertise einbringen. Und da gibt es eben jetzt nicht nur uns Analogastronauten, sondern Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer, Rechtsanwälte oder Juristen, Psychologen, Techniker, Ingenieure, die alle gemeinsam dort arbeiten. Und die auch alle an unserer Ausbildung dann beteiligt waren. Es ist so, dass das österreichische Weltraumforum ungefähr alle 2 Jahre solche Analogmissionen durchführt. Die letzte war 2018 im Oman in der Wüste. Und davor waren die auch schon in Marokko oder auch in Österreich auf dem Kaunertalgletscher zum Beispiel, in Eishöhlen, also ganz interessante Gebiete, in Spanien, in der Rio Tinto-Region, weil das alles Regionen sind, die in irgendeiner Form für den Mars Analogien liefern, sei es jetzt, weil sie sehr isoliert sind oder sehr extreme Bedingungen haben oder weil sie zum Beispiel wüstenähnlich eben sind, wo es sehr kalt ist und wenig Vegetation oder auch weil geologisch das ähnlich ist und man dann eben dort bestimmte Sachen gut durchführen kann, die man auf Mars auch machen würde, so ähnlich, um eben zu testen, wie das ablaufen könnte. Genau, die Frage war jetzt nach unserer Ausbildung. Wir wurden vor 2 Jahren ausgewählt, die aktuelle Klasse, und zu uns kommen dann noch Analogastronauten, die das schon länger machen und schon länger dabei sind. Und das Auswahlverfahren war schon recht herausfordernd.
Erzähl mal, wie ist das gelaufen?
Ja, also es wurden ungefähr 100 Bewerber aus ganz Europa, also haben sich beworben so, und davon wurden dann 30 eingeladen nach Innsbruck zu einem Wochenende. Und bei dem wurde dann erstmal medizinisch geschaut, ist man geeignet. Es gibt auch da Mindest- und Maximalgrößen und Gewicht und solche Dinge, um auch in die Anzüge, die standardisiert sind, nachher reinzupassen zum Beispiel. Hörtest, Sehtest, also solche grundlegenden Dinge. Und dann wurde auch viel psychologisch, also Interviews geführt, verschiedenste Wissenstests gemacht und auch ganz, ganz viel so ein Test im Test. Also wir haben zum Beispiel Reiskörner sortiert mit Schaschlik-Spießen oder mit so Essstäbchen und sollten die Weißen von den Schwarzen trennen und dabei noch zählen. Und das Ganze so ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Und dabei liefen dann immer Leute rum und haben mit ihrem Stift neben unserem Ohr geklickt oder nochmal nachgeschüttet und solche Dinge. Und natürlich ging es jetzt nicht darum, korrekt die Zahl zu zählen, sondern eben, wie gehe ich mit Stress um, wie gehe ich mit Frustration um, wie gehe ich mit eintönigen Aufgaben um. Und so waren eben fast alle Aufgaben, die wir über das Wochenende hatten, dass man immer das Gefühl hatte, und wahrscheinlich war es auch wirklich so, dass das immer ein Test im Test war und man eben auf Herz und Nieren und psychologisch und so weiter beobachtet wurde. Und auch viel, wie man im Team funktioniert, ob man führen kann, ob man sich führen lassen kann, wie man mit Stress umgeht, solche Dinge. Ja, und aus den 30 Leuten wurden dann 16, glaube ich, 15 ausgewählt, die dann nochmal zu einem zweiten Auswahlwochenende kamen. Und das war dann schon noch mehr im Detail. Also da waren wir einen halben Tag in der sportmedizinischen, also in der Klinik, und haben dort eben Belastungs-EKG und Bluttests und sowas alles gemacht. Und dann wurde da eben auch noch mehr geschaut auf Teamfähigkeit, auf Feinmotorik, auf psychologische Belastbarkeit, Verfügbarkeit, den Willen, sich eben einzusetzen und seine Zeit und seine Freizeit zu geben. Genau. Ja, und dann habe ich eben kurz vor Weihnachten den Anruf bekommen, 2018, dass ich als eine von 8, 9 Analogastronauten dabei bin. Und dann hatten wir letztes Jahr unsere Grundausbildung.
Okay, genau. Ja. Also mal auch nachträglich noch herzlichen Glückwunsch zu dieser Auswahl. Ich denke mir, das ist keine leichte Sache, nicht? Und aus so vielen Menschen dann doch so eine kleine Gruppe herauszukristallisieren und bei der dabei zu sein, ist ja schon eine tolle Sache. Jetzt nehme ich einmal an, nach den Anforderungen, die du da schon so angedeutet hast, dass jetzt die Analogastronautenausbildung auch nicht so ganz ohne war, oder? Was habt ihr denn da erlebt?
Genau. Das war eine Ausbildung, die so über 5 Monate ging. Und wir waren dann immer mal ein Wochenende in Innsbruck. Und zwischenzeitlich hatten wir eben einen Fitness-Trainingsplan und Bücher, die wir lesen sollten und Übungen, die wir machen sollten. Und das Training war ganz, ganz breit gefächert und wurde eben von verschiedensten Experten, die eben auch so mit dem ÖBF arbeiten, durchgeführt. Wir hatten Geologie sehr viel, sowohl theoretisch als auch dann praktisch, dass wir im Feld waren und Geologieübungen gemacht haben, Gesteine bestimmt haben, Formationen beschrieben, beobachtet haben. Wir hatten Überlebenstraining in der Wildnis. Wir haben Erste Hilfe sehr, sehr viel gemacht, denn Sicherheit ist bei den Missionen wirklich immer das oberste Gebot, dass man sich auch im Zweifel halt schnell selbst helfen kann. Dann mussten wir natürlich lernen, mit den Anzügen zu arbeiten. Diese Raumanzugsimulatoren, die das ÖBF produziert oder herstellt und entwickelt, sind echt komplexe Maschinen. Das sind so wie Raumanzüge zum oder Raumschiffe zum Anziehen sozusagen, mit ganz vielen Sensoren und ja, Funktionen. Und wir müssen die natürlich auch selber beherrschen, dass wir wissen, was kann passieren, was, woran könnte jetzt eine Fehlermeldung liegen, und die auch anzuziehen und darin zu arbeiten. Die sind sehr schwer, also die wiegen an die 50 Kilo, dauert ungefähr 2 Stunden mit Hilfe von mehreren Leuten, die anzuziehen. Also das ist auch eine ganz schöne Herausforderung körperlich. Ja, und dann eben, wie man ein WLAN-Netz lokal aufbaut, Planetologie, orbitale Physik. Also ich vergesse garantiert ungefähr 2 Drittel. Also es war halt ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Training mit ganz vielen verschiedenen Themen. Orientierung am Sternenhimmel. Wir haben Quad-Fahrtraining gehabt, da wir dann vor Ort die Quads unter Umständen als Einsatzfahrzeuge quasi benutzen oder als simulierte Raumplaneten da Fahrzeuge, wie man es jetzt nennen möchte, genau. Genau, also ja, so eine breite Auswahl an diesen ganzen Themen, in denen wir eben dann uns halbwegs auskennen müssen. Man muss auch dazu sagen, dass alle von uns einen sehr, sage ich mal, Expertenhintergrund haben. Also wir haben Physiker dabei, Raumfahrtingenieure, Astronomen. Ich selber bin Mikrobiologin und Ingenieurin. Und das heißt natürlich, wir haben auch ein sehr unterschiedliches Wissenslevel auf verschiedenen Gebieten, sodass wir halt versucht haben, dass wir alle einen Einblick haben und dann unsere Stärken natürlich nutzen können und einsetzen können und uns ergänzen, aber eben auch uns gegenseitig unterstützen können. Wir haben auch Ärzte dabei, also dass einfach auch die anderen dann eben Erste Hilfe beherrschen, auch wenn die Ärzte natürlich die sind, die es im Zweifelsfall ausüben würden, all solche Dinge, genau.
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass du Mikrobiologin bist. Mhm. Jetzt würde ich dich bitten, erzähl uns doch auch ein bisschen was über deinen Werdegang, weil die Analogastronautin ist ja nicht die erste Station in deinem Leben. Ja, ja. Im Gegenteil, du hast mir damals in Linz schon erzählt, dass du eigentlich schon sehr viele Stationen beeindruckenderweise hinter dir hast. Wie war denn dein Werdegang bis jetzt?
Also wenn ich mich zu weit ausschweife, bitte mich unterbrechen. Und ich finde es gut, wenn andere das als Stärke sehen. Ich selber bin mir da nicht immer so sicher, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich eben so alles und nichts kann. Also es gibt immer jemand auf einem Spezialfeld, der natürlich, wenn er sich darauf konzentriert, viel, viel mehr kann und weiß als ich. Dann fühle ich mich oft gleich so, als wenn ich gar nichts mehr weiß, weil ich eben sehe, was ich nicht weiß. Aber im Verhältnis zur breiten Masse habe ich natürlich schon viel gemacht und weiß auf vielen Gebieten ein bisschen was oder mehr als andere. Genau, und ich habe noch nie gewusst, was ich werden will, wenn ich groß bin, und weiß es auch heute noch nicht so richtig. Und habe deswegen nach der Schule, nach der Schule war ich erstmal ein Jahr in den USA als Au-pair und habe dann gedacht, ich studiere jetzt mal was und irgendwas, was ich in der Schule gut fand. Und habe deswegen dann in Berlin Biologie studiert und habe im Biostudium eigentlich alles gemacht, was man machen konnte. Also ich habe Ausgrabungen in Paläontologie gemacht und ich habe Anatomie mit den Medizinern gemacht und ja, alles dazwischen. Und habe dann mein Diplom in Mikrobiologie gemacht, weil mir das echt gefallen hat, im Labor auch so praktisch mitzuarbeiten und die Zellen zu manipulieren. Und genau, das fand ich spannend. Und ich habe dann aber so ein bisschen der Liebe wegen, bin ich wieder nach Hause gezogen. Und da war es dann schwierig, in einer kleinen Stadt für einen Biologen eine Stelle zu finden. Und habe dann im Umweltlabor gearbeitet, was eher so chemisch ausgerichtet war. Also habe dann mit ganz vielen verschiedenen chemischen Methoden, Wasserproben, Bodenproben, Müllproben, alle möglichen Sachen untersucht und analysiert. Genau. Und hatte dann, ich glaube, es war in der zweiten Elternzeit, irgendwie Langeweile. Und
Moment mal, da sind dann die Kinder auch auf den Plan gekommen, oder?
Ja, das auch, genau.
Okay.
Dann auch so passiert, genau. Und ich wollte dann einfach gern nochmal wieder was lernen und mich so ein bisschen weiterbilden und war nicht ganz ausgelastet und habe dann in Aufbaustudium angefangen, was ich so mit nur wöchentlich ab und zu mal dort sein und eben so mit Familie und Arbeit verbinden konnte, wo ich mich noch als Diplom-Ingenieurin für Umwelttechnik und Recycling weitergebildet habe. Das ist ein Aufbaustudium gewesen, was man auf ein Diplom sozusagen drauf noch studieren konnte.
Da muss ich jetzt kurz mal nachfragen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du mit zwei Kindern waren schon? Du hast gesagt, die zweite. Okay, genau. Dass du mit zwei Kindern und einem Job nicht ausgelastet warst und ein Aufbaustudium gemacht hast?
Naja,
wie macht man denn das?
Also das Problem ist immer ausgelastet und ausgefüllt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und zeitlich und vielleicht auch kräftemäßig war ich schon natürlich eher überlastet oder oft zumindest am Limit. Aber in mir drin war immer irgendwie trotzdem nicht ausgelastet. Also das ist halt mein nerviger Kopf, der nie abschalten kann und der das einfach braucht. Und wenn ich an so einem Punkt bin, das habe ich mittlerweile auch für mich erkannt, dass ich eben einfach merke, mir fehlt was, wenn ich das ignoriere und sage, ach, das kann nicht sein, du hast so viel, du musst jetzt mal, das geht jetzt nicht, dann werde ich eher unglücklicher und dann geht es mir schlecht damit. Und wenn ich dann mir was suche, wo ich das hinpacken kann, dieses Extra, was da irgendwo hin will, dann kommt es allen anderen Bereichen auch zugute, weil ich dann einfach ausgeglichener und glücklicher bin. Und natürlich ist es sehr anstrengend oft, sicher auch für meine Umgebung. Und man muss es halt gut koordinieren. Und es gibt auch Momente, wo ich dann wieder was weglassen muss oder wo ich dann auch mal überfordert bin und auch mal nicht so einen guten Tag habe. Aber im Großen und Ganzen habe ich gelernt zu akzeptieren, dass ich einfach so bin. Auch wenn das oft nicht unbedingt so auf Verständnis stößt oder, weiß ich nicht, manchmal auch negativ bewertet wird oder zumindest nicht, also ja, Unverständnis auslöst, weil andere sich das eben, das Pensum nicht vorstellen können und dann eben nicht vorstellen können, dass es mir damit gut geht und dass ich das freiwillig mache und nicht, weil ich ein Trauma habe und getrieben bin oder keine Ahnung. Genau, also es ist halt nicht immer einfach so zu sein, aber wie gesagt, ich bin dabei, das zu lernen, das zu akzeptieren, genau.
Okay, ja, und dann, wir waren beim Aufbaustudium Umwelttechnik. Wie ist es dann weitergegangen?
Dann war das so, dass ich sagen muss, dort im Labor, das war mit Schichten und Wochenenddiensten, das war dann mit zwei kleinen Kindern schon manchmal echt nicht mehr gut handelbar. Und dann habe ich dort mit langem inneren Kampf, und das war echt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich, aber ich habe dann dort gekündigt, ohne was Neues zu haben. Das hat schon viel Kraft und Mut erfordert, sage ich mal. Und ich hatte auch viele Zweifel und habe es dann aber gemacht und habe dann auch relativ schnell wieder, also ich war, glaube ich, einen Monat dann damals zu Hause und habe dann angefangen, im Gesundheitsamt zu arbeiten als Sachbearbeiterin für Infektionsschutz und Hygiene und Umweltmedizin. Und habe das dann jetzt die letzten 8 Jahre auch gemacht, habe da währenddessen noch ein Kind bekommen und habe währenddessen noch angefangen zu promovieren nebenher in Bielefeld an der Universität in Public Health. Genau, und das war auch eine steile Lernkurve auf allen Gebieten, wo ich sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen habe und auch dankbar bin für viele Erfahrungen. Und jetzt ganz aktuell habe ich die Arbeit zu Ende März aufgegeben, weil ich eben wieder gemerkt habe, dass das mir nicht mehr gut tut, und ich dort nicht mehr lernen kann, sondern mehr Kraft reinstecke, als rauskommt. Und ich eben jetzt versuche, wieder andere Dinge in Fokus zu nehmen. Obwohl auch das wieder sehr viel Mut gekostet hat. Siehst du Mut, jetzt haben wir gleich das Thema. Nee, weil einfach so diesen Schritt ins Unbekannte mit den ganzen Zweifeln und dem ganzen Sorgen, was dann wird und wie das geht und finanziell und Zukunft. Aber ich bin generell kein sehr ängstlicher Mensch, also ganz im Gegenteil, und das hilft mir eigentlich auch gut. Ich bin nicht sicher, ob ich einfach nur gut im Verdrängen bin oder ob das eher rational ist oder was. Aber jedenfalls weiß ich jetzt schon, dass es die richtige Entscheidung war. Genau.
Okay. Ich stelle auch immer die Frage, wofür brauchst du Mut? Ja, und okay, ich denke mir, da hast du jetzt schon irgendwie eine Antwort schon gegeben. Fällt dir dazu auch noch was anderes ein? Gibt es andere Dinge, für die du Mut brauchst? Brauchst du Mut, um analoge Astronautin zu sein? Oder schüttelst du das aus dem Handgelenk psychisch? Oder wie geht das?
Nee, also dafür brauche ich gerade gar keinen Mut. Also vielleicht erstmal dazu noch, genau. Also das war vorhin so eine Assoziation mit der Auswahl. Also als ich mich beworben habe, war das gerade eine Situation, wo ich im Job echt unglücklich war und ich habe das in der Zeitung gelesen und dachte, boah, das wäre deins und probier's einfach, das klappt sowieso nicht, aber wenn es klappt, wenn ich es nicht versuche, würde ich es immer bereuen. Und dann bin ich dorthin gefahren zu der Auswahl und war schon so ganz geflasht, dass ich überhaupt da so weit gekommen bin. Und als ich dann dort die anderen Leute gesehen habe, dann habe ich mich so klein gefühlt, weil ich dachte, oh mein Gott, das sind alles 10 Jahre jünger, die Mega-Experten, die haben schon Parabelflüge gemacht, sind Fallschirmspringer, sind dies und das. Warum bin ich überhaupt hier so? Und habe in der ersten Runde wirklich einfach nur gedacht, ach, ist jetzt auch egal, hab ein schönes Wochenende, genieß die Erfahrung und gib dein Bestes und es ist eine tolle Erfahrung. Und habe dann aber so spätestens dann in der zweiten Runde das Gefühl bekommen, dass ich genau dort richtig bin, dass alles, was ich sonst eher so als, das heißt Nachteil, aber womit ich oft auf Unverständnis stoße oder anecke oder wo Leute mich halt mögen, obwohl ich bin, wie ich bin, dass ich dort genau hingepasst habe, weil ich bin, wie ich bin und dass das wie Arsch auf Eimer, ne, so, dass das wirklich passt zu mir. Und genau, also insofern war das dann, hat sich das alles ganz stimmig angefühlt. Und dann ist es für mich so, dass ich jetzt durch diesen Fakt, dass ich dort ausgewählt wurde, habe ich jetzt das Gefühl, wenn jetzt Aufgaben kommen, neue dort, wo ich sage, WLAN aufbauen, also ich und Technik, so nach dem Motto, kommt, ne? Dann denke ich so, okay, aber die haben mich ja ausgewählt. Also die wissen ja, dass ich das kann. Ja, dann kann ich es auch und dann mache ich es einfach und natürlich kann ich das. Und aus dieser Erfahrung, dass ich jetzt merke, ich habe mir vielleicht auch einfach immer zu wenig zugetraut oder ich habe die Dinge, die ich dann angepackt habe, mir schon zugetraut, aber ich habe einfach Dinge gar nicht in Betracht gezogen aus Mangel an Vorbildern oder aus, ich weiß nicht warum, ich kann es gar nicht so genau nennen, aber ich habe einfach zu kleine Brötchen gebacken und jetzt traue ich mich einfach groß zu denken und zu träumen und mache einfach, weil ich mir sage, man lebt nur einmal, das Leben ist eh viel zu kurz für alles und schauen wir halt mal, was jetzt noch sich so ergibt. Und deswegen ist es eigentlich was, was mir ganz viel gibt und mir ganz viel Mut gibt und mich ganz glücklich macht und was mich überhaupt keinen Mut fordert oder von mir keinen Mut erfordert.
Das heißt, es macht dir Mut. Du brauchst keinen Mut dafür, sondern es macht dir Mut.
Genau.
Okay.
Und einfach auch so diese Erfahrung, mit so tollen Menschen zusammenzuarbeiten in so einem Team, was so offen ist und so einfach, ne, auf so einem Level arbeitet miteinander und so international aufgestellt ist, das gibt mir ganz viel Energie und Hoffnung und auch so Glaube an die Zukunft und die Menschheit und das tut mir echt gut, gerade wenn man dann so im Umfeld irgendwie Sachen erlebt, wo man denkt so, ne, genau. Ja. Aber mir ist noch was eingefallen zu der Frage, was kostet mich Mut?
Ja.
Mut kostet mich zum einen, mich zu zeigen, und alles von mir so rauszubringen und nicht dann aus Angst des anderen, dass zu viel ist oder dass die mich nicht mögen, mich zu verstecken und zurückzuhalten. Und das habe ich auch erst in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren vielleicht so wirklich geschafft und gelernt. Und Mut kostet auch halt zu zeigen, dass das alles, das klingt zwar, wenn man das so erzählt, vielleicht alles toll, aber natürlich kostet das alles viel Kraft und Energie und Tränen und Schweiß und Zweifel und dass man das halt auch zeigt und sagt und nicht so tut wie, ach, ist ja alles nichts, sondern dass man halt ehrlich dazu steht, was auch nicht klappt oder wo es einem schlecht geht. Und, was fällt mir noch ein? Meine Kinder loszulassen. Also die einfach so machen zu lassen und Vertrauen zu haben, dass alles gut wird, egal. Ich glaube, das kostet auch, ich glaube, es geht allen Eltern so, dass das auch oft viel Mut kostet, genau. Mhm. Ja, das sind jetzt so die Sachen, die mir einfallen.
Okay. Du bist ja jetzt offenbar wieder an so einem Wendepunkt in deinem Leben mit ein bisschen Neuorientierung und so. Was würdest du denn sagen, ist der rote Faden für dich so in deiner inneren Orientierung? Wo soll es jetzt hingehen? Das muss ja nicht ein konkreter Job sein oder so, aber so auch mit dem, was du zurzeit quasi am Tablett hast, ne? Das, die ganzen Studien, die du gemacht hast, die Erfahrungen, die du gesammelt hast, das Analogastronautentum, gibt das sowas wie, ist das sowas wie ein Kompass, wo eine bestimmte Richtung entsteht? Oder wonach orientierst du dich jetzt bei deinen nächsten Schritten?
Das ist eine gute und schwierige Frage, weil ich da eben selber, also dieselben Fragen stelle ich mir natürlich auch. Und ich habe noch nicht die Antwort, dieser Satz und dann ist alles klar. Es gibt schon einige Konstanten, also dass ich einfach akzeptiert habe, ich werde immer lernen wollen. Ich werde nie glücklich sein, nur eine Sache dauerhaft zu machen. Ich brauche einfach parallel verschiedene Dinge. Aber ansonsten, es hilft ja einem oft zu sagen, was wäre, wenn ich jetzt im Monat 5.000 Euro hätte und darüber nicht nachdenken müsste? Oder was wäre, wenn ich wüsste, in 5 Jahren ist es vorbei und was will ich noch machen? Und mal abgesehen davon, naja, klar, ich will meine Kinder gut erziehen und großkriegen und solche Dinge, aber ich möchte einfach viel probieren und nichts bereuen, was ich nicht gemacht habe. Ich möchte, also, ja doch, also auch wenn es dann so klingt wie Beauty Queen Ansprache, aber ich möchte gerne irgendwie versuchen, die Welt besser zu machen, dass ich die Dinge, die mir geschenkt wurden, halt einsetze und die Verantwortung auch übernehme, das dann für was Gutes einzusetzen. Dass ich versuche einfach, das Leben der Leute um mich rum einfach ein bisschen besser zu machen, letztendlich, wenn ich weg bin später. Und so dieses Thema, Sachen sichtbar zu machen und zu vernetzen und Geschichten zu erzählen, kommt irgendwie auch immer wieder vor, weil ich eben oft denke, dass vieles schon existiert und auch tolle Sachen, Ideen, Menschen da sind und dass es aber eben nicht so bekannt ist, trotz oder gerade, man weiß es nicht, des ganzen Informationsaustausches, aber es ist einfach zu viel und diesen Dschungel zu durchschreiten da und sich Wege und Lösungen zu finden, das überfordert halt viele und da eben Leitplanken zu geben oder Hilfe zu geben und da Dinge zu vernetzen, das spielt bei mir immer eine Rolle, egal was ich mache so.
Genau. Das, was du jetzt erzählt hast, das, da klingt natürlich bei mir die Mutmacherei-Seite mit AI total an. So,
ja, weil genau, du hast deswegen haben wir auch gleich.
Genau, ich glaube, da hat vieles bei uns geklickt. Also was bei mir auch zu dir ganz stark geklickt hat, war diese Begeisterung am Lernen und dieses viele verschiedene Sachen und auch machen wollen, viele verschiedene Interessen haben und durchaus auch das, dieses sich manchmal sehr seltsam dabei fühlen oder sehr unverstanden fühlen. Weil, also so wie ich das erlebe, bei mir gibt es schon einen inneren roten Faden, den ich aber selbst auch oft schwer verbalisieren kann oder beschreiben kann, aber ich spüre ihn sehr deutlich. Ja. Und ich spüre, wann es in diese, also in eine bestimmte Richtung zieht und wann nicht und was da dazugehört. Aber ich brauche dann oft Jahre, um quasi selbst zu verstehen und formulieren zu können, was dieser Faden eigentlich ist. Ne. Aber du hast jetzt ein paar Stichworte gebracht, so auf der einen Seite irgendwie die Menschen um dich herum und dieses so und vernetzen von Informationen und auch irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was das genau vorher war, aber du hast auch sowas, das hat so wie Aufbruchsstimmung für so eine schöne Aussicht in die Zukunft, positive Zukunftsbilder und so geklungen. Ja. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die jetzt auch zu tun hat mit dem Analogastronautentum. Also ich denke mir, da gibt es auf der einen Seite ja so quasi die persönliche Herausforderung oder das persönliche Empowerment, das du durch diese Auswahl erlebt hast. Aber gibt es für dich auch jetzt so eine Verbindung zu, was bedeutet eigentlich so das Erforschen von anderen Planeten, vom Weltall? Klingt da was an in dir, so als Herausforderung für die Menschheit?
Also das ist ja auch immer die Frage, die viele stellen, warum braucht es Raumfahrt? Jetzt unabhängig von dem, was wir als Analogforschung noch in Vorbereitung dafür tun, aber auch generell Raumfahrt und bemannte Raumfahrt, haben wir nicht genug Probleme auf der Welt und so. Genau. Aber da bin ich wirklich ganz, ganz stark davon überzeugt. Das eine ist die Technik. Also ich meine, keiner könnte sich mehr ohne Weltraum und Raumfahrt sein Leben vorstellen, ob das Navi auf dem Handy ist oder fürs Auto, ob das die Wetterberichte sind. Ne, also das ist ja alles mit Satelliten und die ganzen Satellitendaten, die wir für fast alles in unserem Leben mittlerweile nutzen und so, das überziehen viele vielleicht gar nicht mal in dem Ausmaß, was da alles dranhängt. Und dafür hat es natürlich eine Riesenberechtigung. Aber dann eben auch die ganze Erforschung, um was verbessert machen zu können, egal in welchem Bereich, muss ich es ja erstmal verstehen. Und wenn ich die Entstehung des Lebens oder des Planetens und wie Atmosphären entstehen und vergehen verstehe, weil ich das auf anderen Planeten also erforsche, dann verstehe ich auch unseren Planeten besser und kann vielleicht doch noch was retten oder ne, also damit besser umgehen und diesen Forschungsdrang in uns, den muss man ja auch, also den lenkt man halt auf alles, was irgendwie interessant ist und sagt nicht, das macht in dem Moment nur Sinn und das nicht, weil das ja alles zusammenhängt. Und dieses, dass das so viele Leute zusammenbringt, also dass da einfach auch von der ganzen Welt viele, viele, viele Menschen mit so einem gemeinsamen Thema und Ziel zusammenarbeiten und es hinbekommen, trotz aller Unterschiede. Ich merke es ja genau bei uns im Team, was für verschiedene Hintergründe und weiß ich, Religionen und Herkünfte und alles jeder hat. Aber trotzdem, nicht trotzdem, sondern gerade deswegen sind wir halt ein super Team, weil jeder seins reinbringt. Und naja, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gibt mir einfach persönlich große Hoffnung, das geht, das existiert jetzt, dass solche Dinge funktionieren und dann kriegen wir das auch insgesamt hin. Und dieses ständig von negativen Sachen überrollt sein durch die Medien, wo man sich ja wirklich wehren und abschirmen muss, um sich davon nicht niederdrücken zu lassen und was, glaube ich, vielen auch nicht gelingt, dagegen hilft mir das halt auch sehr, zu wissen, es gibt hoffnungsvolle Projekte, es gibt gute Dinge, deswegen, ne, also die Seite und die Moodmap, das ist sowas, wo ich immer mal drauf gucke, wenn ich denke, jetzt brauchst du mal wieder was Positives. Das ist, und so eine Sache braucht es einfach, dass die Leute wissen, es ist nicht alles verloren und es wird nicht alles immer schlechter und, ne, also wir kriegen das hin. Man darf nicht so in Stachel verharren, sondern man muss halt selber mit anpacken und einfach das, was man tun kann, tun, um kleine Anstöße zu geben und einfach so einen Dominoeffekt überall zu starten. Genau.
Das ist ein wunderschönes Bild auch, ja. Erzähl doch ein bisschen was über das Team. Also du hast jetzt angedeutet, dass es irgendwie sehr, sehr divers ist. Wie schaut es, also aus welchen Ländern sind die deine Kollegen, Kolleginnen?
Ja, also ich meine jetzt mit Team auch nicht nur die anderen Analogastronauten, sondern wirklich das ganze ÖBF. Und jetzt bei den Analogastronauten konkret, die jetzt mit nach Israel gehen, sind wir, also jetzt Deutschland für mich und dann aus den Niederlanden ist jemand dabei, aus, Moment, nicht, dass ich was Falsches sage, aus Portugal, aus Spanien, aus Österreich. Müsste ich jetzt nachschauen. Auf alle Fälle. Ach, Israel. Ja, natürlich.
Ja,
Israel.
Natürlich.
Genau. Ja. Und beim ÖBF generell sind ja auch Leute aus Frankreich, aus Griechenland, Großbritannien noch dabei, Polen, also von überall her. Und ja, ich empfinde das halt als so eine Bereicherung, da mal rauszukommen aus dem Alltag und den Kopf zu heben und mal über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, wie leben andere, wie arbeiten die, was haben die für Lebensentwürfe und da einfach in Austausch zu kommen, das ist total schön. Es macht mir sehr großen Spaß, sowas.
Wie viele Kolleginnen hast du denn?
Also bei den Analogastronauten sind wir tatsächlich zu zweit, die Frau Dr. Carmen Köhler und ich aus Deutschland beide. Wir sind die beiden einzigen von den 13 Aktiven. Aber interessanterweise oder schönerweise sind im restlichen Team echt viele Frauen dabei. Also auch gerade bei den Praktikantinnen, die immer auch beim ÖBF tätig sind, aus ganz verschiedenen Bereichen sind viele Frauen dabei. Eigentlich würde ich sagen, ein ziemlich ausgeglichenes, durchgemischtes Team. Und ich muss aber sagen, dass das, wenn nicht immer die Fragen von außen wären, für mich eigentlich kein Thema wäre. Also ich habe das sowohl in meinem Leben bis dahin als auch jetzt dort gar nicht so als das ist jetzt die Frau-Thema oder so empfunden. Aber gerade weil solche Fragen halt dann natürlich jetzt oft kommen, merke ich eben, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass es eben doch ein Thema ist. Und zum Beispiel, was mich immer wieder, ich weiß gar nicht, ob es mich ärgern soll oder was, aber zum Beispiel bei Interviews werde ich halt dann immer gefragt, und was sagt denn Ihre Familie dazu? Und dann denke ich mir, oder sagst auch, die Jungs oder Männer wurden das noch nie gefragt. Warum? Ne? Also so, und dann denke ich aber wieder, okay, aber es ist ja auch interessant, wie funktioniert das und warum? Und dann denke ich mir, es ist eine berechtigte Frage und mich bestärkt es eigentlich so in diesem Anliegen, deswegen auch, ne, die Schulen und unser gemeinsames Projekt, einfach nicht, weil ich jetzt denke, ich bin jetzt hier das Vorbild, sondern weil ich denke, es ist für Mädchen wichtig, dass die wissen, wenn ich an einen Wissenschaftler denke oder an einen Astronauten denke, das ist nicht immer ein weiser mittelalter Mann, das können auch Frauen sein. Und dass man das einfach eben wieder Sichtbarkeit, ne, dass man das einfach in den Köpfen verankert und deswegen auch so ein bisschen zu meinem Thema, auch wenn das jetzt nicht aus mir selbst unbedingt so käme im Ansatz, aber weil ich halt sehe, wie wichtig das ist. Mhm. Und wo ich auch manchmal denke, vielleicht hätte ich das mehr gehabt, wäre ich vielleicht auch eher auf den Trichter gekommen. Ich weiß es nicht.
Ja. Stellt sich für dich die Frage nach der Vereinbarkeit Beruf, Familie und also das Astronautentum ist ja jetzt gar kein Beruf in dem Sinn, ne, sondern diese Berufung oder so, stellt sich das für dich überhaupt schon?
Ja, also natürlich, wobei ich auch da wieder denke, die stellt sich für jeden Einzelnen, der da beteiligt ist, weil jeder hat Familie und Beruf und diese Tätigkeit und muss das in Einklang bringen mit den anderen Rollen und Pflichten. Und ich gehe davon aus, dass es bei allen ist, so wie bei mir, dass dahinter eben ein ganzes Netzwerk steht aus Partnern, aus Familie, aus Eltern, Freunden, die das eben mit auffangen, begleiten, unterstützen und ohne die das natürlich nicht möglich wäre, das ist ganz klar. Ne?
Ich frage dich jetzt trotzdem, was sagen denn deine Kinder dazu? Du hast Töchter, gell? Du hast drei Töchter, oder?
Genau.
Ja, also ich finde es in dem Zusammenhang auch spannend, nicht? Wie finden die das, dass ihre Mutter zum Beispiel Analogastronautin ist?
Also ich würde sagen, es gibt Situationen, wo es ihnen wurscht ist, weil es sie nicht betrifft und sie damit vielleicht auch nicht so viel verbinden oder anfangen können. Es gibt Situationen, wo sie es nervt, weil sie darauf angesprochen werden oder weil ich oft nicht da bin oder so. Und es gibt auch Situationen, wo sie stolz sind und sagen, ich will ein Autogramm oder so. Also ja, alles davon.
Okay. Wie geht es denn jetzt in dem Programm weiter? Also die Ausbildung ist jetzt abgeschlossen und was ist dann der nächste Schritt? Was passiert als nächstes?
Also die Grundausbildung war ja letztes Jahr, genau, und die nächste Mission wird dieses Jahr von Mitte Oktober bis Mitte November in Israel in der Negev-Wüste stattfinden. Und 6 von uns sind eben ausgewählt worden, um dort die Field Crew oder die Flight Crew zu sein. Und das läuft dann so, dass dort vor Ort 15, 16 Experimente durchgeführt werden im Laufe dieser 4 Wochen, die aus internationalen Forschungsteams ausgewählt wurden, die aus dem Bereich Robotik, aus dem Bereich Medizin, Psychologie, Geologie und eben auch viel Mikrobiologie kommen. Und dass wir uns darauf jetzt in den nächsten Monaten ganz spezifisch vorbereiten. Während der Mission ist es auch immer so, dass dann sowohl dort vor Ort noch so ein Support-Team ist, als auch in Innsbruck das Mission Support Center, also was sozusagen bei der NASA dann Houston wäre für die ISS, das ist dann bei uns dann Innsbruck. Und dort ist auch nochmal ein großer Stamm von Menschen, die dann eben alles, was vor Ort geregelt werden muss, planen und durchführen und eben unterstützen. Und auch das muss eben alles vorbereitet werden, trainiert werden. Wir haben also Trainingswochenenden, in denen wir die ganzen Experimente durchspielen, probieren, was fehlt noch, was muss noch geklärt werden, mit den Anzügen wieder trainieren. Und wir haben jetzt auch ein recht anspruchsvolles Sportprogramm wieder, um dann auch körperlich fit zu sein auf den Punkt, wenn es soweit ist. Auch relativ zeitintensiv natürlich. Genau, also das ist jetzt eigentlich so die nächsten Schritte. Und im Hintergrund passiert natürlich ganz viel. Also mit unserem Partner in Israel, das ist die israelische Raumfahrtagentur, und DEMARS, das ist eine Organisation in Israel, die Analogforschung betreibt, die bauen für uns vor Ort in der Wüste das Habitat, in dem wir dann leben werden. Da ist eben zurzeit die Entwicklung und der Bau im Gange. Genau, also da passiert ganz, ganz viel mit ganz, ganz vielen Leuten, die weltweit beteiligt sind, um die Mission vorzubereiten.
Für wen allen ist denn so eine analoge Mission auch von Interesse, von Wert? Wer klingt sich da alle ein? Wer profitiert von den Ergebnissen? Wer hat Interesse dran?
Also zum einen definitiv auch die großen Raumfahrtagenturen. Also gerade die ESA kooperiert auch mit dem ÖBF an einzelnen Projekten. Zurzeit zum Beispiel so ein Projekt zur Textilentwicklung. Weil so eine relativ kleine im Vergleich Organisation, die schnell viele Fehler machen kann, um es mal so grob zu umschreiben, die lernt natürlich sehr, sehr schnell. Und das ÖBF hat auch sehr gut entwickelte Methoden, um dann eben diese Fehler auch auszuwerten, daraus dann für die nächsten Male die nächsten Schritte zu machen, um eben eine steile Lernkurve zu haben und sagen zu können, also wenn jetzt ein Astronaut beim Außeneinsatz diese Verletzung hat, dann muss man so und so reagieren. Und dieses Wissen, alles, was an Experimenten und an Erfahrungen bei den Missionen durchgeführt und ermittelt wird, wird im Peer-Review-Verfahren veröffentlicht, also im ganz normalen wissenschaftlichen Prozess. Und das ist eben auch die andere Gruppe, die sich damit einklingt. Das sind eben die ganzen internationalen Forschungsteams, die ihre Experimente dort einreichen und durchführen lassen. Und das sind die verschiedensten Unis aus der ganzen Welt, also Israel, USA, Norwegen, sonst was, die dann eben sich bewerben, ihr Experiment einreichen. Dann werden auch eben welche ausgewählt. Das werden jetzt nicht alle genommen. Das muss auch passen in die Missions, sage ich mal, Ober, wie soll ich sagen, das Thema. Genau, und die Ergebnisse, wie gesagt, werden dann später eben ausgewertet und publiziert, sodass davon die ganze wissenschaftliche Welt wieder lernen kann, um Raumfahrt im Allgemeinen und die ganzen beteiligten Themen weiter voranzubringen.
Das heißt, du bist nicht nur selbst begeistert zu lernen, sondern du ermöglichst auch anderen dadurch immer wieder etwas zu lernen.
Hoffentlich, ja. Wenn ich meine Arbeit gut mache, dann, ja.
Du sag, was mich auch noch interessieren würde, wie organisierst du dich selbst, um so viele Dinge unter einen Hut zu bringen und dabei doch auch recht entspannt zu wirken und lachen zu können und so? Wie hast du da spezielle Kniffs und Tricks und Geheimnisse oder wie machst du das?
Also Geheimnisse definitiv nein. Tricks, also ja, ich habe denke ich, über die Jahre, vielleicht auch durch die vielen Kinder und so, ein ganz gutes so Selbst- und Zeitmanagement entwickelt. Und also ich habe Outlook und habe alle meine Kalender, Termine, alles da drin und meine Aufgaben in der Aufgabenliste und schreibe dort alles rein, ob das der Arzttermin ist oder die Geschenke für den Kindergeburtstag oder das Skype-Meeting oder was auch immer, und habe sozusagen mein externes Gedächtnis da drin und manage so alles. Und dann habe ich natürlich auf dem Handy dann entsprechend, dass es synchronisiert ist, dass ich unterwegs zugreifen kann und so. Aber außer diesen technischen, sage ich mal, Hilfsmitteln, ja.
Okay.
Kein spezielles Geheimnis, nein.
Okay. Gibt es Dinge, die du nicht tust im Vergleich zu anderen Menschen, wo du dir quasi Zeit Polster schaffst oder Zeitreserven schaffst?
Fernsehen. Also ich schaue kein Fernsehen. Ich schaue alle 2, 3, 4 Wochen kriege ich mal so einen Anfall, wo ich mal echt ausschalten muss, wo ich dann im Schlafanzug mit Schokopudding vor Netflix sitze und mal einen Tag nur irgendwas angucke. Und dann habe ich es wieder aus dem System und dann schaue ich, also das spart echt viel Zeit, wenn man nicht am Tag 2, 3 Stunden irgendwas anschaut. Ich putze auch nicht so unglaublich viel. Wir haben ein Schild an unserer Tür, das hat mein Mann mal vor einer Weile aufgehängt. Das heißt, lieber 2 Minuten geschämt als 3 Stunden geputzt. Und das fand ich so lustig, das haben wir hängen gelassen und jetzt geht es uns besser. ja, ansonsten soll jetzt aber nicht heißen, dass es bei uns aussieht wie unmöglich. Also
hätte ich, nein, auch nicht vermutet.
Nicht so, ich bin jetzt nicht so jemand, der mit der Zahnbürste jede Fliese schrubbt und alles ist picobello. Also hier leben 5 Leute und das sieht man auch und das finde ich auch okay. Nö, aber ansonsten, also ich schlafe auch nicht so viel. Also ich schlafe so 6 Stunden im Schnitt und dann habe ich mal einen Tag, wo ich mal 8 schlafe und dann bin ich aber auch, ich kann nicht so viel schlafen. Ich mag eh keinen Schlaf, das ist Zeitverschwendung. Nein, das ist Quatsch. Nee, aber ansonsten, nee, ich glaube wirklich, dass viele von den Sachen, die ich mache, also zum Beispiel meine Doktorarbeit, ist mein Hobby, das macht mir Freude. Ich freue mich den ganzen Tag darauf, dass ich mich abends, wenn die Kinder im Bett sind, daran hinsetzen kann, 2, 3 Stunden. Und andere würden das vielleicht als Belastung empfinden und das irgendwie auch noch machen müssen. Und das ist halt nicht so. Und weil ich versuche, mein Leben so zu leben, dass ich die Dinge, die ich mache, gerne mache, ist es ja alles Hobby oder Freude oder nicht alles natürlich. Es gibt immer Sachen, die keinen Spaß machen, aber ich habe jetzt nicht so viel Lücken, wo ich nichts mache, weil ich immer was habe, was mir Spaß macht. So. Und das passt dann halt, wenn man immer ein bisschen von allem macht, dann passt schon viel rein. Irgendwie.
Sehr cool. Jetzt habe ich gerade
Blackout.
Ja, irgendwie so wow, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Thema ist, aber irgendwie würde mich auch interessieren, was ist für dich wichtig, deinen Töchtern mitzugeben? So an, ich weiß nicht, sei es Werten oder Haltungen. Ja. Und was ergibt sich auch eben dadurch, dass du bist, wie du bist, mit deinen vielseitigen Interessen, was ergibt sich daraus auch als quasi Leitlinien für deine ja. Art, wie du deine Kinder begleitest?
Also was ich gern würde, was sie mitnehmen, aber es ist halt leider, gibt es keine Bedienungsanleitung zur Geburt dazu, ich verstehe nicht warum. also wichtig ist mir extrem natürlich Offenheit, Toleranz, dass sie einfach andere Menschen vorurteilsfrei erstmal kennenlernen und jedem, in jedem das Gute sehen und jedem eine Chance geben und einfach wissen, dass es viele verschiedene Menschen gibt und Typen Menschen gibt und dass jeder seine Berechtigung hat. Und dass sie da einfach ja, bei sich sind und andere stehen lassen können, wie sie sind und Wege finden, mit anderen immer gut zu leben. So. Also das ist schon mal ein großer Punkt. Dass man über alles reden kann und soll und muss und damit sich alles lösen lässt und eben sonst, also Gewalt ist die Sprache der Dummen, sage ich immer, und solche Dinge. Also dass man einfach versucht, naja, so was ich vorhin schon gesagt habe, dass man die Dinge, die man mitbekommen hat, nutzt, um gut zu leben einfach und anderen nichts Böses zu tun. Also wie es in den Wald reinschallt, so schallt es hinaus und all diese Sprüche, also so in die Richtung. Ja, und ansonsten, was ich versuche, weil man versucht ja seine Kinder auf das Leben vorzubereiten und keine Ahnung, ob es in 5 Jahren knallt und wir wieder in der Steinzeit leben und die wissen müssen, wie man eine Karte liest und Feuer macht. Oder ob wir in 10 Jahren von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden und die Kinder halt wissen müssen, wie man programmiert. Oder ob irgendwas dazwischen passiert, wir wissen es ja nicht. Und insofern versuche ich sie halt nicht so vorzubereiten, dass sie alles können oder ganz viele Sachen machen, sondern eher, dass sie flexibel sind und kritisch und lernen können und Interesse haben an allem. Und eben, dass sie wissen, woher kriege ich Informationen, wie bewerte ich Informationen und wie handle ich dann entsprechend. Also so diese Grundkompetenz, wie man kritisch hinterfragt. So. Weil man damit, denke ich, dann halt viele Situationen managen kann, die kommen. Mhm. Und was mir noch einfällt zu der Frage ist, dass ich natürlich hoffe, dass ich meine Töchter von mir nicht, wie soll ich sagen, dass sie nicht so denken, sie müssen sonst was erreichen, um so zu sein oder also dass sie irgendwas erfüllen müssen oder da irgendwas nacheifern müssen. Ich möchte eher, dass sie halt, wie gesagt, so sich finden und bei sich sind und wissen, was sie wollen und ihren Weg gehen. Und egal, wie der aussieht, also dass sie halt irgendwie versuchen, so diese Werte weiterzuleben. Und meine Töchter sind mir in vielen Dingen sehr ähnlich. Und ich hoffe, dass ich daher sie auch gut verstehe und gut begleiten kann.
Ja. Okay. Mir ist jetzt auch noch was Aktuelles quasi eingefallen. Wir führen dieses Gespräch gerade zu dem Zeitpunkt, als irgendwie die Herausforderung Coronavirus uns alle sehr beschäftigt und wo es jetzt zumindest bei uns in Wien ab Montag werden die Schulen geschlossen sein und die Geschäfte großteils geschlossen und so. Jetzt hast du ja einen Hintergrund in Public Health und als Mikrobiologin. Du bist als Mutter auch von diesen Schul-Shutdowns betroffen und so. Wie schätzt denn du insgesamt und überhaupt die Situation ein? Was bedeutet die für dich? Wie gehst du damit um?
Also ja, bei uns werden auch ab Montag voraussichtlich Schulen, Kindergärten geschlossen für 4 Wochen erstmal. Das wird spannend. Also zum einen bin ich genauso wie alle anderen, denke ich, auch nicht sicher. Also ich bekomme die Informationen, die man sich so besorgen kann und versuche, was ich gerade eigentlich versucht habe zu sagen, dass ich versuche, das immer neu zu bewerten, dabei einen kühlen Kopf zu bewahren, mir eine eigene Meinung zu bilden und sowohl aus meinem, sag ich mal, biologischen Hintergrundwissen, Mikrobiologie, Genetik, verstehe ich sicherlich das ein oder andere mehr als andere, was ist das für ein Virus, warum, was macht der, wie, ne? und kann das dann auch entsprechend für mich einsortieren. Und aus der Public Health Perspektive ist mir halt auch klar, worum es geht bei den Maßnahmen. Also dass es jetzt nicht darum geht, es zu verhindern, sondern dass es eben darum geht, zu verhindern, dass auf einmal ganz viele Fälle kommen, die unser System überlasten, sondern dass es eben etwas langsamer geht und allmählich, damit eben Krankenhäuser und Medikamente und alles eben hinterherkommt. Und natürlich auch die Schwächsten der Gesellschaft, die dann am anfälligsten sind, zu schützen. Und dass das von allen Einzelnen eben jetzt dann auch bei uns persönliche Einschnitte erfordert, auch wenn man das nicht einsieht oder nicht versteht oder nicht sieht, wie das, was ich jetzt da mache, verhindert das, was passiert, dass man da eben auch Vertrauen hat ein Stück weit, in das die Behörden sicherlich durch die Plötzlichkeit auch sitzen, überall auch nur Menschen und vielleicht geht auch mal eine Information schief oder was, aber dass man da eben nicht so Verschwörungen wittert oder auf die Behörden schimpft, sondern dass da einfach alle besonnen bleiben und an einem Strang ziehen und miteinander arbeiten, um das zu managen als Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Also ne, wenn wir es nicht schaffen oder generell als Weltgemeinschaft diese Herausforderungen nicht schaffen, dann schaffen wir auch sonst nichts, was kommen wird in nächster Zeit oder in Zukunft. Und insofern, jetzt klar klingt das jetzt vielleicht wirklich blöd für die betroffen sind oder wo Angehörige sterben. Also das soll nicht pietätlos sein, aber ich finde es aus diesem Grund auch irgendwo spannend, das zu beobachten, dabei zu sein, das zu erleben, wie das gesellschaftlich, psychologisch funktioniert, was Angst mit Menschen macht und eben was draus wird, also wie sich unsere Gesellschaft dadurch aktuell ändert, wie das dann in Zukunft sein wird, im Hinblick auf noch mehr Nutzung von Online-Tools für jeden Lebensbereich. Ja, also das wird jetzt einfach von Tag zu Tag immer sich entwickeln und ändern und muss eben entsprechend reagieren. Aber also gerade noch überwiegt das spannend finden und wenn es dann noch mehr ans Eingemachte geht und an persönliche Einschränkungen oder an Erfahrungen im Bekanntenkreis, es ist schon eine krasse Situation, klar.
Das heißt, wir sind quasi zu Recht gefordert zurzeit.
Also da muss ich auch sagen, diese Einschätzung oder eine Meinung zu haben, zu sagen, es ist alles übertrieben oder die machen nicht genug. Ich glaube, das kann kein Einzelner wirklich sagen, weil man nicht die Fakten alle hat. Und selbst die WHO oder Regierungen können auch nur ihr Bestes geben und nach der Lage entscheiden. Und man wird immer erst rückblickend wissen, was man hätte besser machen können. Aber da sind wir wieder beim Thema Analogforschung. Manche Sachen kann man vorher testen und gucken, was kann man besser machen, um im Ernstfall besser vorbereitet zu sein.
Genau, ja. Probehandeln.
Ja.
Auch zum Teil. Ne?
Ja. Ja. Und ich weiß aus der Arbeit, dass es Pandemiepläne gibt, die immer irgendwie so ein ungeliebtes Stiefkind waren, weil das passiert eh nur in 100 Jahren. Oder dass es Übungen gibt, die gemacht werden, aber die von manchen Leuten als übertrieben, sinnlos, zu teuer, unnötig gesehen werden und dass das aber jetzt wieder zeigt, dass das alles unbedingt notwendig ist und sehr gut ist, dass sowas gemacht wird. Ne? Also,
ja. Ja, wir werden alle dran wachsen, lernen und flexibel sein müssen auch. Nicht? Und, ja.
Okay. Vielleicht so als war jetzt so noch. Ich habe heute auch sowas gelesen online, Corona als Chance war da irgendwie so als Stichwort. Und wie gesagt, das ist natürlich jetzt gerade, wo auch viele schlimm betroffen sind und so, noch vielleicht auch ein bisschen früh, aber das ist halt auch sowas Typisches, immer schon 3 Schritte weiter zu denken und so. Ich sehe jede Krise immer auch als Chance. Man kann aus allem was lernen und ohne Herausforderungen gibt es auch kein Wachstum und Stillstand ist eigentlich, weiß ich nicht, dann kann man sich auch gleich hinlegen und ne? So meinen, keine Ahnung, so bin ich
da. Ja. Annika, kannst du vielleicht so zum Abschluss noch kurz erzählen, worauf freust du dich in nächster Zeit?
Also ich freue mich unbedingt ganz sehr auf Israel und auf die Mission, auf die Vorbereitung darauf und auf diese tolle Erfahrung. Definitiv. Ich freue mich darauf, wenn ich meine Doktorarbeit abgegeben und verteidigt habe und da einen Haken ransetzen kann, weil das jetzt 3 anstrengende Jahre waren mit viel Zugewinn, aber eben auch schon gut jetzt irgendwann, dass das ein Ende hat und ich mich wieder anderen Sachen mit mehr Kraft widmen kann. Und ansonsten freue ich mich immer so auf ganz viele kleine alltägliche Dinge. Freunde treffen, in der Sonne joggen gehen, den Frühling erleben, solche Dinge.
Die finde ich ganz, ganz besonders wichtig, immer die kleinen Freuden im Alltag, die auch zu erleben und zu genießen und so. Ja. Weil ich finde, das ist einfach eine Kraftquelle jeden Tag. Ja. Okay.
Unbedingt, genau.
Liebe Annika, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du sehr zu Gast warst. Im Mood Talk war super spannend zu hören, was du erzählst. Ich wünsche dir inzwischen alles, alles Gute für deinen Fortlauf der Mission und so weiter. Und ich werde das ganz intensiv verfolgen. Dann alles Gute auch für deine Doktorarbeit. Und wir bleiben in Verbindung. Mach's
ganz
gut.
Genau. Vielen Dank.
Tschüss. Ciao, Baba. Ciao.